Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Es geht wieder weiter. Es geht wieder mit neuen Heldendumm-Geschichten weiter. Und ich möchte mit dir heute an eine Stelle gehen, wo wir schon waren und auch eine Situation ein bisschen wieder ins Leben rufen, die du schon mal erlebt hattest.
Also auch wieder so ein Callback in eine frühere Folge. Das passiert uns immer häufiger zuletzt.
Ja, das, ich sag mal so, mit der Varianz und mit der Menge der Episoden, dann kommt man da irgendwann mal nicht mehr drum rum.
Das stimmt.
Aber bevor es dahin geht, wo ich dich haben will, so nach dem Motto, gehen wir erstmal, sagen wir, eine sehr komprimierte Geschichte durch, die, naja, vielleicht wichtig wäre für die Handlung meiner heutigen Geschichte.
Dann schieß mal los. Ich bin bereit. Jetzt kommt sozusagen der Prolog.
Der Prolog geht irgendwann mal im Jahr, keine Ahnung, ganz lange her los. Ich möchte heute nach Korea gehen.
Ui, so Asien waren wir lange nicht, ne?
Asien waren wir lange nicht. Wenn ich mich recht entsinne, zuletzt in den ersten paar Episoden der letzten Staffel. Und da gehen wir heute hin. Wie gesagt, wir gehen nach Korea. Und zwar in das Jahr, ja, irgendwann mal Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zwar möchte ich heute so ein bisschen kurz drüber sprechen, wie es zu dem Koreakrieg gekommen ist.
Zu welchem Koreakrieg?
Zu unserem Koreakrieg.
Zu unserem Koreakrieg, also damals so in den 50ern.
Genau. Und zwar, ich weiß nicht, wie bewandt du bist mit der Geschichte Koreas. Ich war es bisher nicht so wirklich, ich habe mich nie damit beschäftigt.
Ich auch gar nicht tatsächlich.
Und es ist halt super interessant, weil Korea schon immer, sagen wir mal, auf Korea wurde schon immer geschielt. Von Japan, von China, von Russland, alle wollten immer diese Halbinsel haben. Und irgendwann mal kamen die Japaner um 1910 und haben gesagt, jo, wir annektieren euch, ihr seid jetzt eine Kolonie.
Mhm.
Gleichzeitig, paar Jahre später, wird in Shanghai, sind die quasi die ganzen geflohenen Koreaner, sind da hingegangen und sagen, okay, wir möchten jetzt eine koreanische Regierung bilden, aber aus dem Exil heraus.
Okay, verstehe.
So, wenn man Pläne hat, Korea wieder, wieder ins Leben zu rufen, so gesehen, dann macht das ja natürlich auch Sinn. Dann kommt irgendwann der Zweite Weltkrieg. Kennt man. Und infolgedessen, da sind ja ein paar Bömmchen gefallen und Japan hat dann gesagt, okay, wir geben auf.
Man kennt es.
Eine der Bedingungen von der Kapitulation Japans war damals auch, dass die Korea aufgeben. Weil, war ja nicht deren und Korea sollte ja eigentlich ein eigenes Land sein, so wie es schon vorher war. Vorher war es ein Kaiserreich und gab es viele verschiedene, sagen wir mal, Varianten und Variationen von Korea. Naja, wie das auch in Deutschland war, Korea wird unterteilt in Besatzungszonen. Eine gehört zu Sowjetunion, die andere zu USA.
Mhm.
Norden Russland quasi und Süden Amiland. Und es werden Militärregierungen eingerichtet, was man halt so nach dem Zweiten Weltkrieg gefühlt überall gemacht hat.
Aber man hat, jetzt muss ich mal nachfragen, also man hat damals gesagt, wir teilen das Ding auf in eine sowjetische und eine US-amerikanische Zone. So, also wie in Deutschland im Prinzip.
Genau. Mhm. Speziell, also gerade Russland lag da so ein bisschen am Herzen, weil Russland hat sich ja schon immer mit Japan gekloppt. Also die haben ja so eine Inselkette, die sich ja teilen. Die prügeln sich ja schon seit Jahrhunderten um diese Inseln. Und mal sagen die Russen, denen gehört das, mal sagen die Japaner, denen gehört das.
Und manchmal beide gleichzeitig und dann gibt's Krieg.
So ist es. Und die haben sich dann gedacht, ja okay, dann nehmen wir zumindest Korea so ein bisschen als Pufferzone, bevor die Japaner sich wieder aufstellen und sagen, hey, wir gehen jetzt quasi wieder über Korea nach Norden, nach Russland. Da ist zwar noch China irgendwo zwischen. Die Russen haben so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst vor Japan, aber die waren einfach, die wollten scheinbar so ein bisschen Vorsorge leisten, dass die Japaner nicht irgendwie sich nach ein paar Jahren wieder aufrappeln und dann plötzlich um die Ecke kommen.
Mhm.
Wie gesagt, da ist noch China zwischen, aber dennoch, ne, kann ja alles mal passieren. Wie das so ist, die Sowjets, die stehen ja auf Kommunismus. In welcher Form auch immer, man möge darüber diskutieren, ne, welche Form von Kommunismus es ist, das hatten wir ja schon mal. Jedenfalls, sie siedeln nach quasi in den nördlichen Teil Koreas, damals noch nicht Nordkorea, zumindest nicht so genannt, siedeln sie politisch gebildete Koreaner über aus Russland.
Politisch gebildet heißt aber auch nur auf eine Art und Weise politisch gebildet, oder?
Genau das. Und sie schieben da quasi ein paar Leute hin und die sollen da mal ein bisschen Politik machen.
Verstehe. Baut doch mal eine Räterepublik auf jetzt bei eben.
So ungefähr. Die gründen dort aber auch im Oktober 45 das sogenannte nordkoreanische Büro der Kommunistischen Partei Koreas.
Man kennt es aus vielen anderen Ländern. Im Prinzip der sozusagen der koreanische Ableger eines, ja, ich will jetzt nicht sagen Erfolgsprodukts, weil das wäre echt, echt übertrieben, eines, sagen wir mal, der koreanische Ableger von, hat es nicht mal bis zu Netto geschafft.
Quasi ein Franchise, aber kein gutes.
Das schlechteste Franchise-Unternehmen der Welt.
Was die aber sich gedacht haben, wenn wir da schon Franchise aufbauen, dann stellen wir am besten jemanden hin, der zumindest sich damit ein bisschen auskennt, den wir auch gut ausgebildet haben. Sein Name ist Kim Il-sung.
Kim Il-sung wird Marktleiter.
Er wird Marktleiter. Und der Name sagt dir bestimmt was.
Es ja ist, klar, der war der erste von diesen Diktatoren aus der Kim-Familie, ne?
Genau, das ist es. Gleichzeitig aber, also das war jetzt eben im Dezember 45, wo Kim als Vorsitzender von diesem Büro gewählt wird.
Das heißt, Moment mal, das heißt, er ist eingesetzt quasi worden von den Russen?
Ja.
Krasser
also,
Scheiß.
Also nicht direkt natürlich, ne, aber grundsätzlich, die haben dieses koreanische Büro da gegründet für die Kommunisten und dann kam er plötzlich hin und ja, hier, ich mach das, ich regel das schon.
Ja.
Also er ist schon auf jeden Fall mit russischen, mit russischen Segen dahin gegangen.
Eine russische Mitgift bekommen. Wie man so schön sagt.
Heutzutage sieht russische Gift anders aus. Aber
so eine Matroschka, so eine Novichok-Matroschka.
Novichok-Matroschka, genau.
Ich habe jetzt schon eine Cover-Idee, ohne dass es was mit der Folge zu tun hat. Die Novichok-Matroschka. Bitte weiter.
Jedenfalls gehen wir ein Jahr später, 46, treffen sich die Russen und die Amis in Pyongyang zu Gesprächen, um eine Wiedervereinigung Koreas zu ermöglichen. Also dieses typische, wir treffen uns und gucken, dass wir miteinander reden und dass wir da ein bisschen was zaubern. Das klingt zwar nach außen so, von den Russen jetzt, weißt du, nach außen präsentieren, die sich nach dem Motto, hey, wir wollen was Gutes für Korea machen. Gleichzeitig aber wird im Norden so eine Arbeiterpartei gegründet, wo der Kim plötzlich Vorsitzender ist und dann werden Wahlen abgehalten, damit der Norden eine Regierung bekommt. Und auf dem Wahlzettel ist genau ein Kreuz quasi, den du das so machen kannst.
Ach so, ich dachte, das Kreuz wäre schon drauf.
Nee, das ist quasi ein Kästchen oder ein Kringel, wo du ein Kreuz setzen kannst. Und zwar die Koalition aus allen Parteien des Landes, die sich zusammengetan haben.
Mensch, das ist ja ein Zufall.
Ja.
Das ist auch ein weiteres Erfolgsmodell, das übernommen worden ist.
Und ein Jahr später treffen sich die Russen wieder mit den Amis, und zwar 1947, diesmal in Seoul. Und die möchten unbedingt ein vereintes Korea. Aber gleichzeitig krisselt so ein bisschen zwischen den Amis und den Russen, weil da beginnt ja ungefähr zu dem Zeitpunkt der Kalte Krieg.
Ja.
Also wird das nichts mit den Verhandlungen, wird das nichts mit den ganzen, mit den ganzen Zusammentun von Korea. Aber die Idee ist ja nicht schlecht. Die Vereinten Nationen haben eine Generalversammlung im selben Jahr und sagen, ja, wie wäre es, wenn wir jetzt in Korea Wahlen abhalten würden? Also in ganz Korea, komplett, ne? Norden und Süden, und die sollen mal eine Regierung wählen und dann passt das schon.
Ja gut, aber du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ihr wählt jetzt mal, also wenn du gar kein vollständiges Land hast. Wenn du ein zweigeteiltes Land hast, funktioniert das doch gar nicht. Da musst du auch, also bei Wahlen ist es schon relativ wichtig, dass die Leute auch mitmachen und dass das der Staat von den Leuten ist, die da drin wohnen.
Die Sache ist, die ganzen Leute, also die ganzen kleinen Menschen, die hatten nicht so Bock auf diese ganze Kommunistengeschichte. Die hätten das schon tatsächlich, also so wie es aussieht, so wie ich es gelesen habe, hätte es schon was werden können, was nicht unbedingt nach den Russen oder nach den Kim gegangen wäre. So oder so, die Russen haben direkt quasi Veto, machen wir nicht. Nein, danke, danke, aber nein, danke. Und dann wurde entschieden, ja okay, dann lassen wir im Süden einfach mal wählen. Und die im Süden haben die Exilregierung gewählt, die in Shanghai bzw. sich dann irgendwann mal durch China durchbewegt hat, weil die auch so ein bisschen, nicht gern gesehen worden sind da oben. Und die wurden gewählt. Und quasi noch ein Jahr später, im August 48, wird im Süden dann die Republik Korea gegründet. Also quasi das Südkorea, wie wir es kennen.
Mhm.
Ein Monat später sagt Nordkorea, ja, wir gründen jetzt Nordkorea. Beziehungsweise beide gründen Korea, und typisches Pulverfass, beide sagen, das ganze Korea gehört uns.
Natürlich, war aber ja in Deutschland genauso.
So ist es.
Ich erkenne viele Parallelen.
Es gibt unglaublich viele Parallelen. Deswegen sage ich ja, also die Geschichte Koreas ist unserer oder der deutschen Geschichte grundsätzlich gar nicht so unähnlich. In gewissen Teilen. 1949 ziehen sich die Sowjets und die Amis zurück. Die sagen, okay, ihr macht das schon. Weißt du, erst ihr so Pulverfass bauen?
Ja, wir müssen Atombomben bauen. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, uns um die Koreaner zu kümmern.
Keine Zeit, um die Koreaner zu kümmern. Und die Koreaner sagen, ja, wir kümmern uns schon selber. Und 25. Juni 1950, der Norden hat die ganze Zeit Waffen und Panzer und alles gebaut und haben gesagt, okay, ab nach Süden.
Ist ja klar.
Sie erobern innerhalb von wenigen Tagen fast die ganze Halbinsel. Bis die Vereinten Nationen sich dann gedacht haben, so eine Intervention wäre vielleicht nicht schlecht. Lass uns mal abstimmen. Ach, die Sowjets sind nicht am Tisch. Dann lass uns jetzt abstimmen.
Also ich kenne tatsächlich, ich habe neulich so eine Grafik gesehen über den Kriegsverlauf im Koreakrieg, dass quasi ja beide Seiten mal quasi fast gewonnen hatten und im Prinzip dann nur in beiden Fällen dann sozusagen von der jeweiligen Unterstützerseite so viel nachgeliefert wurde an Ressourcen, an Leuten, dass es dann am Ende quasi ausgeglichen war. Aber am Ende war, glaube ich, oder relativ am Anfang des Krieges war wirklich nur so ein Zipfelchen im Südosten von Südkorea übrig.
Genauso ist es, weil, wie gesagt, die Nordkoreaner haben relativ schnell und stark, also die haben tatsächlich sehr große Vorteile gehabt, was technisch und quasi auch Manpower angeht. Da haben die richtig reingehauen. Und bis dann die unter der US-Führung quasi geführte Offensive gegen Nordkorea kam, dann war, wie du schon sagst, fast nichts mehr über. Die Amis, also man sagt, 90% der Truppen waren US-Amerikaner und der Rest war Leo Major.
Ja, der war ja auch noch dabei, stimmt. Auf seinem Hügel.
Auf seinem Hügel, die haben sich bis nach oben, bis nach China gekämpft. Und dann kamen die Chinesen, haben gesagt, nee, nee, so nicht. Und dann wurden quasi, wie du schon sagtest, bis zum Hügel wurde wieder zurückgekämpft. Und am Ende hat man sich im Stellungskrieg in der Mitte eingegraben, da wo vorher schon die Grenze war. Und ungefähr da hat sich's auch quasi eingeschossen, bis irgendwann mal die Russen sagten, ach, wie wäre es mit einem Waffenstillstand? Wir machen jetzt mal Verhandlungen. Tatsächlich am 27. Juli 1953 gab es im Dorf, und jetzt verhaue ich wahrscheinlich den Namen, Panmunjom, ist ein Waffenstillstand unterschrieben worden von beiden Parteien.
Ah, das erklärt einiges, weil das Wort von diesem Ort kommt vor in We Didn't Start the Fire.
Möglich, stimmt.
Fällt mir jetzt ein.
Songempfehlung.
Songempfehlung.
Unten in den Verlinkungen.
Wir verlinken das. Wir
Wir
verlinken auch
verlinken das.
die neue Version.
Die neue Version? Gibt es eine neue?
Es gibt eine neue Version, wo quasi jetzt so die letzten 25 Jahre
Ah, okay.
nochmal gecovert wurden.
Ja, interessant. Naja, jedenfalls hat keiner das Feier gestartet, so gesehen, oder keiner will es zugeben.
Darf ich muss an dieser Stelle nochmal ganz kurz, darf ich noch Karlauer loslassen?
Hau rein.
Billy Joel singt ja dieses Lied, We Didn't Start the Fire. Und er hat auch noch ein anderes Lied, da geht es darum, dass er seine Freundin bittet, den Kühlschrank zu reinigen. Das Lied heißt Uptown Girl. Jetzt können wir weitermachen.
Das ist genau so. Nee, eigentlich genau umgekehrt dazu, wie die Spannungen abgetaut sind, nämlich gar nicht, zwischen Nord- und Südkorea damals. Und man hat die sogenannte MDL gezogen, die militärische Demarkationslinie. Also quasi eine Grenze, an der Nord- und Südkorea zusammenkommen. Und da drumherum, oder quasi so als Pufferzone, hat man die DMZ, die man so kennt, die demilitarisierte Zone aufgebaut, wo man wo weder die eine noch die andere Seite das Militär stationieren darf.
Kennt man, das ist das mit den ganzen Tretminen da, diese Geschichte, ne? Wo Leute dann mit Infrarotkameras überwacht werden, die über die Grenze wollen und so.
Dazu kommen wir gleich noch tatsächlich. Denn wir bewegen uns immer noch in Panmunjom, in diesem Dorf, in dem die sogenannte Joint Security Area, also eine gemeinsame Sicherheitszone, gegründet wurde. Und da laufen Süd- und Nordkoreaner zusammen rum. Die schauen sich jeden Tag in die Augen, die sprechen miteinander oder eben nicht. Sie dürfen aber keine Waffen tragen. Sie dürfen nicht schießen. Sie würden sich am liebsten erwürgen, aber sie
Ja,
dürfen es nicht.
sie dürfen keine Waffen tragen und sie dürfen sich nicht erschießen, ist aber, glaube ich, so der minimale Grundkonsens, den man grundsätzlich miteinander hat, oder? Also, klingt nach Düsseldorfer Altstadt.
Ja, ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen näher der ganzen Geschichte kommen, so wie du es gerade gesagt hast, weißt du, dass wir ein bisschen näher an diesen Grundkonsens kommen. Jedenfalls, wir sind jetzt so quasi fast an den Status quo, den wir so heutzutage kennen. Also Nordkorea wird dieses schräge Land, welches von der Kim-Familie geführt wird und alle irgendwie die wie Götter anbiedern müssen, sollen, wollen, weiß man nicht, will man nicht wissen. Und im Süden eins der Länder mit der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Wie das halt nun mal so ist.
Ja, man kennt's.
Das war in den 50ern. So, wir springen jetzt in das Jahr 1976. Und zwar zum 6. August 1976. Und wir bleiben quasi in dieser Sicherheitszone, in der wir die ganze Zeit schon unterwegs waren. Da sind ganz, ganz viele Soldaten stationiert von den Vereinten Nationen, weil die bewachen und überwachen das Ganze, ob da das alles richtig vonstatten geht, ne? Dass die sich alle schön anlächeln.
So Blauhelmtruppen.
Genau. Und die gucken einfach nur, ob alles okay ist. Und du musst jetzt dir vorstellen, du hast ein Dorf. Ja, dieses Dorf ist quasi zu so einer Militärbasis umgebaut worden. Du hast im Norden die Nordkoreaner, im Süden die Südkoreaner. Und im Westen hast du einen Fluss.
Es ist wirklich, du, was du beschreibst, ist hier so ein mittelgutes Brettspiel.
Ich schicke dir gleich ein Bild, beziehungsweise für die Zuhörenden könnt ihr gleich mal in der Beschreibung mal schauen. Da wird ein Bild verlinkt drin sein, welches ihr euch angucken könnt. Es ist im Endeffekt es ist ein Dorf, welches von einer Linie getrennt ist quasi, ne, von Norden und Süden. Mhm. Und im Westen davon ist ein Fluss. Und alles westlich von diesem Fluss gehört Nordkorea und alles südöstlich von diesem Fluss gehört Südkorea. Mhm. Ich schicke dir eben das Bild, damit du das mal angucken kannst.
Ah ja, okay. Das Rote ist die Grenze und was südöstlich ist, ist das, was zu Südkorea gehört.
Genau.
Und so alles darüber, hier Panmon Hall Park, KPA Barrack, das ist dann der Norden.
Genau so ist es. Mhm. Im Südwesten siehst du eine quasi Aufsplittung der Grenze. Da ist nämlich eine Brücke.
Die Bridge of No Return?
Die Bridge of No Return. Die heißt so, weil jeder, der quasi Richtung Nordkorea über diese Brücke spaziert, der kommt nicht wieder.
Verstehe. Und umgekehrt?
Umgekehrt fliehen schon mal Leute von Nordkorea nach Südkorea. Mhm. Wobei aber auch andersrum, weil Leute manchmal denken, dass es in Nordkorea vielleicht auch besser ist. Jedem selbst überlassen, würde ich sagen. Jedenfalls, auf beiden Seiten dieser Brücke sind Außenposten. Quasi kleine Wachtürme, einfach nur, damit die eine Partei rübergucken kann, was die andere so macht. Weil das ist quasi ein so gesehen offener Weg, um von Nordkorea nach Südkorea zu kommen. Und quasi auch, um in diese Zone reinzukommen. Das heißt, die Nordkoreaner, die fahren eigentlich im Norden über eine andere Brücke. Da ist die Bridge of 72 Hours. Ich weiß nicht, warum sie so heißt. Jedenfalls, da fahren normalerweise die Nordkoreaner rüber. Aber potenziell könnte man, weil es ja beide Parteien in dieser Zone sind, könnten die auch über dem südlichen Weg kommen, ohne dass es was Böses sein
wird. Verstehe.
Aber grundsätzlich, man guckt ja so ein bisschen hin. Und jetzt sitzen in diesem Wachturm auf der Südseite seit Wochen, Tagen, Monaten, seit Jahren sitzen da Soldaten und gucken. Zwar nicht immer die gleichen, es wird immer getauscht, es wird immer geguckt, aber es sitzen Soldaten da und gucken quasi aus dem Süden in den Norden. Wobei, beziehungsweise aus dem Osten in den Westen, aber du weißt schon, was ich meine. Und sie gucken über diese Brücke und es geht denen eine Sache richtig auf den Keks. Seit Jahren.
Da hängt ein Bild schief.
Nee, du gehst denen auf den Sack.
Ach, ich gehe denen auf den Sack. Was mache ich? Blende ich die mit einer Taschenlampe? Gebe ich komische Geräusche von mir? Irgendwie sowas würde ich machen, um die zu nerven. Wir hatten doch mal in Helden um Live, hatten wir, glaube ich, mal den Diktator, den sie aus dem Haus rausgetrieben haben, mit lauter Rockmusik.
Gut, dass du bei Helden um Live bist, weil ich möchte genau da anknüpfen gerade.
Okay.
Denn ich möchte das zweite Mal in der Geschichte von Heldendum es dir ermöglichen, ein 30 Meter hoher Baum zu sein.
endlich bin ich wieder ein Baum. Ich habe lange gewartet. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Jetzt Jahre. Ist es wieder soweit. Ich harze wieder.
Du harzt wieder. Du bist ein Baum und du bist quasi genau zwischen der Brücke und dem Wachposten der Südkoreaner. Und du gehst den Leuten auf den Keks, weil die können nicht sehen. Die können einfach nicht sehen, was auf dieser Brücke passiert. Und vielleicht kommen ja die Nordkoreaner plötzlich mit Panzern angefahren und wer weiß, womit sonst noch über diese Brücke.
Ja.
Und stellen sich in so einer perfekten geraden Linie.
Die genau danach bemessen ist, wo du jetzt genau hingucken kannst, ja. Ja, sehe ich quasi vor mir. Ist auch total einfach zu machen, weil man kann ja auch nicht hören, dass da Panzer fahren oder so.
Absolut nicht. Also generell, woher soll man denn wissen, dass plötzlich Hunderte an Soldaten da stehen? Also würde man niemals mitbekommen.
Nee, vielleicht haben wir einen Tunnel gegraben, womit wir wieder bei Deutschland wären.
Nee, tatsächlich, es gibt immer wieder mal so ein bisschen, ich würde es nicht Scharmützel sagen, aber es gibt immer wieder Spannungen an der Grenze, auch an dieser Brücke. Und auch am 6. August, war es der 6. August? Ja, am 6. August 1976, denn dieser Baum, also du gehst den Südkoreanern so auf den Keks, dass sie jetzt ein Team von mit Äxten ausgerüsteten Soldaten und oder Gärtnern, ich kann es dir nicht sagen, losschicken, um diesen Baum ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen zu stutzen, ein bisschen zu, weiß nicht, so ein bisschen, ja, ein bisschen kleiner zu machen.
Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, erstens, ist eine Axt eine Waffe? Und jeder, der Pen and Paper spielt, wird jetzt hier seine eigene Meinung dazu haben. Aber und zweitens darf ich einfach so in ein anderes Land gehen und da Bäume fällen. In Deutschland würde man sagen, du brauchst hier erstmal brauchst du eine Genehmigung. Haben Sie eine Genehmigung für diesen, um diesen Baum zu fällen? Rufen Sie erstmal beim Forstamt an, da können wir erstmal gucken.
Nee, dieser Baum, die Sache ist, dieser Baum ist auf der Südseite. Der ist quasi zwischen der Brücke und dem Checkpoint. Beziehungsweise den Wachturm. Hinter dem Baum, Luftlinie vom Wachturm, ist quasi Baum, Brücke, Nordkorea. So.
Okay, verstehe. Kann ich nicht einfach den Wachturm verlegen?
Du bist der Baum. Du verlegst gar nichts.
Entschuldigung, ich breite mich nur, ich wurzel mich nur so drunter her unter dem ganzen, unter der ganzen Geschichte. Könnten die Südkoreaner nicht einfach ihren Wachturm verlegen? Wäre das nicht einfacher?
Das könnten sie wahrscheinlich. Aber der Baum ist ja, mein Gott, es ist nur ein Baum. Man nimmt ein paar Äxte und man haut ihn um.
Ja, was heißt nur ein Baum? So ein 30 Jahre alter Baum ist nicht mal eben ein paar Äxte, ist getan. So einfach ist das nicht.
Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und wer das geplant hat. Jedenfalls hat man einfach ein paar Südkoreaner dahin geschickt und hat gesagt, mach mal diesen Baum weg. Und die Südkoreaner fuhren da runter mit so einem Truck, steigen alle ab mit ihren Äxten und fangen an zu hacken. Und plötzlich hören sie überm Fluss schreiend Nordkoreaner, geht mal weg von diesem Baum. Lass diesen Baum in Ruhe. Und sie drohen denen, dass sie abknallen werden und sonstiges. Vor allem die Nordkoreaner sind quasi hinterm Fluss. Und da ist Nordkorea, da ist nicht diese Zone. Da dürfen die potenziell mit Waffen stehen.
Okay, verstehe. Also irgendwas scheint in diesem Baum ja drin zu sein oder mit diesem Baum zu sein, was die brauchen.
In einer Quelle, die ich gesehen habe, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die gut genug wäre dafür. Jedenfalls habe ich gelesen, dass sie wohl gesagt haben, dass der Kim diesen Baum gepflanzt hat. Ich meine, das würde ich immer sagen, wäre ich Nordkoreaner und dann...
Ja, wirklich. Da sind sich eigentlich immer alle einig.
Da sind sich alle einig. Der Kim hat die Welt gebaut.
Selbstverständlich. Wer sonst?
Jedenfalls, die Südkoreaner fühlen sich ein bisschen belästigt von den Nordkoreanern und sagen, ja, okay, wir gehen. Wir gehen wieder zurück. Aber wir kommen mit Amis wieder. Wir holen die Amis.
Ja, ich hole jetzt meine Mama.
Wir holen unsere Freunde.
Den großen Bruder.
Wir sind zurückgefahren in die gemeinsame Sicherheitszone. Und ein paar Tage später, am 18. August, fährt eine gemischte Truppe von Südkoreanern und Amerikanern, die quasi hier für die Vereinigten Nationen standen, ausgerüstet mit Äxten, weil sie dürften ja keine Schusswaffen tragen, fahren da zwei Amerikaner, ein Captain Arthur Boniface und ein Corporal Barrett, die zwei Amerikaner plus der Captain Kim aus Südkorea, und 10 weitere Amerikaner und Südkoreaner, die quasi da jetzt runterfahren sollen zu diesem Baum. Die fahren mit so einem Truck, steigen da aus und fangen an zu hacken. Und wie auch schon vorher, tauchen plötzlich überm Fluss 15 Nordkoreaner auf und schreien wieder rum. Und dieses Mal ist ein Leutnant der nordkoreanischen Armee dabei. Den nennt man nur Bulldog, weil das so einer ist, der immer am anderen Flussende steht und rumschreit und immer irgendwelche Konflikte anzettelt.
Okay, er ist also so ein bisschen so ein Choleriker. Er sucht Streit.
Er sucht auf jeden Fall Streit und er wird am liebsten die ganzen Amis und Südkoreaner abknallen. Also er ist schon wirklich Vollblut-Bulldog.
Er hat einen Plan.
Er hat einen Plan und er hat Bock. Jedenfalls schreit er rum und seine Leute schreien auch rum. Aber den Amis und den Südkoreanern, die juckt das nicht. Die machen einfach weiter. Dann befiehlt der Bulldog plötzlich einen seiner Soldaten über die Brücke zu rennen und den quasi nur mal von der Nähe zu drohen. Jedenfalls läuft ein Nordkoreaner rüber über die Brücke, schreit ein bisschen rum, aber die gemischten Truppen lassen sich gar nichts anmerken. Die juckt das nicht. Die kennen das. Die schreien doch nur rum, die Nordkoreaner.
Aber die Nordkoreaner sagen nicht, warum.
Die schreien nur rum. Die sagen, lass diesen Baum in Ruhe, hört auf diesen Baum rumzuhacken. Aber wie gesagt, es juckt die anderen nicht. Und der Bulldog schreit irgendwas ins Funkgerät. Und plötzlich aus dem Norden hört man Motorengeräusche und es kommt ein Truck angefahren. Und dieser Truck fährt mit Vollgas über die Brücke. Es steigen 20 Nordkoreaner aus, alle bewaffnet mit Keulen und Brecheisen.
Keine Waffen.
Also, keine Waffen.
Gut, also, Keulen schon,
ich wollte gerade sagen, keine Schusswaffen. Und Bulldog schreit wieder rüber. Jetzt lasst diesen scheiß Baum in Ruhe oder wir bringen euch alle um.
Okay, es scheint Gründe zu geben, warum dieser Baum wichtig ist. Vielleicht planen sie das tatsächlich, sich einfach dahinter geradeaus aufzustellen. Wer weiß das schon? Ich vermute geheime Telekommunikationsausrüstung in diesem Baum.
Möglich, irgendwelche Spionagegeschichten, wer weiß.
Ja.
Aber die Amis und die Südkoreaner ignorieren die wieder. Und dann, laut einer Überlieferung, zieht Bulldog seine Armbanduhr aus, packt sie sorgfältig in so ein Tuch ein, packt das in die Tasche und schreit, tötet sie.
Warum zieht er dafür die Armbanduhr aus?
Weil er über die Brücke rennt und
Da sind Armbanduhr verboten, oder?
Nee, er möchte seine Armbanduhr nicht kaputt machen, weil er mit in die Schlägerei, die in dem Moment ausbricht.
Ah.
Also, ich würde es jetzt nicht Schlägerei nennen, weil die einen hatten Waffen, die anderen hatten Äxte, die mit den Äxten, die Amis und die Südkoreaner haben die Äxte fallen lassen aus Schock. Das haben die Nordkoreaner zugunsten quasi genutzt und haben die Äxte aufgehoben und den Rest kannst du dir denken.
Verstehe, es kam zu einem unschönen Zwischenfall, an dessen Ende es mehr südkoreanische Teile gab als vorher.
Ungefähr so kann man das beschreiben.
Mhm.
Der amerikanische Captain wurde vom Bulldog umgeschmissen und 5 Südkoreaner haben ihn auf ihn eingetreten und eingehauen. Der andere Amerikaner wurde schwer verletzt, ist aber über so einen Sims quasi in den Fluss reingesprungen und dann schwer verletzt entkommen.
Mhm.
Die anderen, die dabei waren, haben es entweder, sag mal, nicht geschafft oder wurden lebendig in einen Truck gepackt, zusammen mit dem Captain der Amerikaner und wurden weggefahren.
Mhm. Das klingt jetzt auch nicht nach einer so sympathischen Kur, ne? Wenn du von den Nordkoreanern gekidnappt wirst und ins Landesinnere gebracht wirst, da würde ich behaupten, es gibt wenig Chancen. Erinnert mich alles ein bisschen an James Bond Goldeneye bis hierhin.
In irgendeinem James Bond gibt es tatsächlich sogar eine Stelle, also in dem Film, wo eine Übergabe genau an dieser Stelle stattfindet, lustigerweise.
Ja, das weiß ich, das ist Goldeneye. Das ist Goldeneye. Das ist der Anfang. Da muss er auch über so eine neblige Brücke gehen. Ja.
Das könnte dann sogar das gewesen sein. Ja.
Habe ich gesehen.
Dann weißt du jetzt zumindest, wo unsere Geschichte gerade spielt.
Ich weiß exakt, wo wir sind. Aber es gibt keine Verfolgungsjagd mehr mit Amphibienfahrzeugen, vermute ich. Heute.
Dazu kommen wir noch.
Sehr gut. Wir sind immer mehr in einem Brettspiel, wo man sich jetzt noch irgendwelche Einheiten da bauen kann oder sowas.
Auch dazu kommen wir noch.
Hast du genug Stroh gesammelt? Jetzt ist Siedler von Nordkorea.
Glaub mir, dazu kommen wir noch zu Einheiten, die man sich bauen kann. Jedenfalls, wir sind quasi in einer Situation, wo gerade jetzt wo mindestens ein US-Amerikaner umgebracht wurde, ein hochrangiger Amerikaner, ein zweiter schwer verletzt und entkommen ist, ein Südkoreaner wurde getötet, ein Offizier und halt mehrere, sag mal, Grunts. Das hat niemand gesehen, weil der Baum ist im Weg.
Ach stimmt, ja, natürlich. Wie groß ist denn dieser Baum?
30 Meter. Also
gefühlter Quadratkilometer Baum.
A, es ist der Baum und B, das Ganze hat sich abgespielt quasi direkt unterm Baum, weil unter dem Baum gibt es so eine Art Senke. Mhm. Das heißt, dieser Kack-Wachturm wurde so kacke platziert, dass du nicht nur wegen dem Baum nichts sehen konntest, sondern auch noch, weil du hättest quasi nach unten gucken müssen, was du nicht konntest, weil eben diese ganze Senke im Weg war, also diese ganze Erde.
Verstehe.
Naja, wie gesagt, niemand hat's gesehen. Nach 90 Minuten ist aufgefallen, dass der Corporal, der schwer verletzt ist und halt geflohen ist, dass der irgendwie nicht wiederkommt, weil der gehörte gar nicht zu der Truppe, der ist einfach so mitgekommen, weil ihm gesagt wurde, komm mal mit, Corporal, ich brauch dich.
Okay, verstehe.
Und dann hat man sich auf die Suche gemacht und man hat ihn gefunden irgendwo am Flussbett. Schwer verletzt, man hat ihn eingepackt, man hat ihn nach Seoul geflogen, der ist aber auf dem Weg gestorben. Das heißt, du hast jetzt 2 tote Amerikaner, wer weiß, wie viele tote Südkoreaner. Und es stellt sich noch raus, 2 Personen unabhängig, also 2 unabhängige Personen haben das auch gefilmt.
Oh, es wurde gefilmt sogar.
Damals schon hat man das gefilmt, einer mit einer Filmkamera und ein anderer mit so einer kleinen irgendwie. Einmal schwarz-weiß und einmal bunte Aufnahmen hat man davon. Wie die Nordkoreaner quasi auf die Amerikaner und die Südkoreaner eingehackt haben. Die nordkoreanischen Staatsmedien melden sofort, Verbrecher mit Äxten haben versucht, einen Baum ohne unsere Zustimmung zu fällen. Als unsere Wachen sie darauf hingewiesen haben, griffen sie uns an. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu verteidigen. Auch wenn wir in der Unterzahl waren, sagen sie auch noch.
Also, gut, aber das passt ja ins Bild. Bis hierhin passt das perfekt ins nordkoreanische Bild.
Wir sind auch schon in dem Zeitalter so gesehen, wo der Sohn von Kim Il-sung, also Kim Jong-il,
ja,
mittlerweile auch politisch unterwegs ist.
Wo sind wir denn jetzt so jahrestechnisch?
76.
Ach ja, stimmt ja, 76 hast du ja gesagt, genau.
Und er ist auf jeden Fall irgendwo unterwegs bei irgendwelchen internationalen Kongressen und macht Stimmung gegen die USA, weil die haben ja Nordkorea angegriffen. Was soll denn das? Da müssen wir doch zurückschlagen.
Ja, sollte sich mal auf einer Weltausstellung eine Pepsi trinken irgendwie mit einem Präsidenten.
Aber gut, dass du Präsident sagst. Wer war denn Präsident in 76 bei den Amis?
War das noch Nixon?
Kurz danach.
Ford?
Es war Ford. Und Ford ist ja so eine Sache. Ford war ja nie gewählt worden, der war ja Vize.
Stimmt, ach so.
Weil der Watergate.
Stimmt. Der war ja, hat glaube ich kandidiert, ist aber direkt abgewählt worden, ne? War glaube ich dann weg.
Wenn ich mich recht entsinne, der wurde als Vize nur so eingeholt, weil der Vize von Nixon abgesprungen ist oder irgendwie eine Affäre hat oder sowas. Und dann ist quasi Ford als Vize gekommen, da musste Nixon abspringen, dann kam Ford an die Macht und hat Nixon direkt begnadigt wegen Watergate.
Genau, richtig.
Was man halt so macht.
Und ist, danach kam, glaube ich, dann, der war aber auch dann, glaube ich, nicht lange, nur so 2-3 Jahre, ne? Und dann kam, glaube ich, Carter oder so.
Ich sag mal so, spätestens nach dieser Geschichte weißt du ungefähr, warum man, sag mal, über Nixon vielleicht drüber nachdenken soll, was das für ein Typ war.
Und bei Ford wahrscheinlich auch.
Und bei Ford auch, ja. Ich glaube grundsätzlich, die Zeitspanne in Amerika war ein bisschen schwierig, was Präsidenten angeht. Aber gut, nicht unser Thema. Ford wurde auf jeden Fall darüber in Kenntnis gesetzt, dass 2 Amerikaner in Nordkorea oder beziehungsweise in der DMZ getötet worden sind von Nordkoreanern. Und er sagt sofort, alles klar, DEFCON 3, Gefechtsstellungen, wir gehen nicht in Krieg. Aber kurz davor, kurz davor, beziehungsweise vielleicht nicht er hat das gesagt, sondern
sein Stabschef oder so.
Jedenfalls wurde direkt hochgedrückt. Und es wurde gesagt, so, ey, wir müssen den Nordkoreanern aber zeigen, ey, die legen sich mit USA an. Das ist irgendwie, irgendwas müssen wir machen, um denen zu zeigen, so, ey, Leute, so ist nicht. Und auch vielleicht der Welt zu zeigen, so, ey, mit uns ist nicht zu spaßen. Ich habe mir die Dokumente angeschaut, die damals, also die heutzutage immer veröffentlicht wurden, die damals angefertigt wurden, wo man drüber nachgedacht hat, was man so alles gegen die Nordkoreaner machen könnte.
Atomschlag.
Dazu kommen wir noch. es hieß, wir könnten vielleicht einfach Artillerie auf die komplette DMZ schießen. Also komplett von links, also von Osten nach Westen die komplette Grenze.
Die heißt nicht umsonst demilitarisierte Zone. Da, von dort dürfte keine Gefahr drohen eigentlich.
Naja, du sollst ja keine Waffen da reinbringen, aber wenn die Waffen von oben fallen, was soll ich sagen?
Dann sind sie ja, also da ist die Frage, wo hört jetzt drinnen auf? Weil, also ja, nach oben begrenzt ist die ja, glaube ich, nicht.
Ich weiß es nicht. Dann hat man überlegt, wie wäre es, wenn wir einfach mal über diese Brücke 20 Trucks rüberschicken, die voll mit Sprengstoff sind, dann steigen die Fahrer aus, rennen schnell zurück und sprengen die Dinger mit Fernzünder.
Ja. Dann kannst du einfach viel einfach eine Bombe abwerfen, bevor du den Truck unnötig kaputt machst.
Das war nämlich der nächste Gedanke. Lass uns einfach einen Bombenteppich nur auf diese Brücke machen. Und alle Gebäude von Nordkorea in der Nähe. Und wir töten einfach jeden, der überhaupt Nordkoreaner ist in dieser Gegend.
Immer schon gut gewesen.
Naja, jedenfalls, wie du schon sagst, warum nicht gleich die Atombombe zünden?
Ja, also im Prinzip, irgendwann ist dann auch egal. Kannst du auch direkt Little Boy abwerfen.
Man hat sich am Ende entschieden, ein paar Tage später, am 21. August 1976, startet man die Operation Paul Bunyan. Paul Bunyan ist so eine Folklore-Geschichte, ich glaube aus Grenze USA-Kanada, von einem riesigen Holzfäller. Und der ist ein super Holzfäller, der macht alles platt mit seiner Axt und der ist 10 Meter groß.
Das ist ja, es ist quasi das Pendant zu Bigfoot.
Es ist, genau. Er jagt Bigfoot.
Bigfoot als Holzfäller oder der Holzfäller, der Bigfoot jagt. Das ist Firewatch.
Es ist Firewatch, genau. Nein. Jedenfalls hat man diese Operation nach Paul Bunyan benannt. Weil man gesagt hat, okay, wir möchten diesen scheiß Baum jetzt fällen. Egal was kommt, wir setzen ein Zeichen, wir fällen diesen Baum. Egal was kommt.
Kann man nicht
kommt.
Eine Atombombe auf den Baum werfen?
Könnte man, aber ich glaube, das ist ein bisschen Overkill. Nicht Overwatch.
Als ob das die Amis jemals interessiert hätte, ob es ein bisschen Overkill ist.
Speicher diesen Satz bitte im Kopf.
Okay.
Die Operation Paul Bunyan startet. Es werden 16, ich nenne sie jetzt Gärtner, ja? Es werden 16 Einheiten von Bauer, so gesehen, in einen Truck gepackt oder in mehrere Trucks und die werden mit Äxten ausgestattet und sie sollen zum Baum fahren und diesen Baum fällen. Also du musst dir jetzt vorstellen, wir sind jetzt bei deinem Strategiespiel, oder in einem Brettspiel und du möchtest jetzt 16 Gärtner.
Ich fordere 16 Gärtner an. Die baue ich mit Holz. Warte mal. Ich habe Holz und Eisen. Daraus baue ich Schaufeln. Und dann kann ich Gärtner machen. Irgendwie sowas ist dann die Produktionskette.
Was brauchst du denn für Ressourcen, um zusätzlich 60 US Marines mit Pistolen und Äxten auszurüsten, die sie quasi eskortieren?
Ich würde sagen, da muss ich auf das Handelssystem zurückgreifen. Ich glaube, da muss ich mal in Deutschland anrufen, ob was bei Rheinmetall noch geht.
Rheinmetall, bist du richtig? Es kommt auch ein Panzer.
Ah.
Ein M728, das ist so ein großer Panzer mit einer Schaufel und einem kleinen Kanönchen vorne dran.
Ein großer Panzer mit einer Schaufel?
Ja.
Hab ich auch noch nicht gesehen, okay.
Man möchte ja. Man
ein sogenannter Schaufelpanzer.
Man möchte die Nordkoreaner wegschaufeln, quasi, falls die kommen. Und das sind ja nur die Sachen, die
Amis geschickt haben. Also, Moment, 16 Gärtner, 60 Marines und ein Panzer.
Und ein Panzer.
Für einen Baum.
Für einen Baum. Man möchte ja ein Zeichen setzen.
Ja, ja.
Mhm. Aber
der Baum ist bestimmt beeindruckt.
Es ist ja die DMZ, das mit dem Panzer ist schon schwierig, aber die Soldaten hatten nur Faustfeuerwaffen, nur Pistölchen und Äxte. Also es ist schon, also man versucht
sich so ein bisschen
an die Regeln zu halten.
Also mal ganz ehrlich, wenn du sagst, wir nehmen keine Waffen mit da rein, dann nehmen wir keine Waffen mit da rein. Wenn du dann sagst, ja, aber eine Pistole ist okay und ein Panzer, also das ist doch nur wirklich lächerlich.
Die Südkoreaner wollten ja auch mitmischen. Die haben ja gesagt, die lassen die Amis doch nicht alleine.
wir müssen einen Anstandssoldat mit.
Sie haben 64 Special Forces Brigade Soldaten losgeschickt. Das sind diese krassen Taekwondo-Schwarzgurt-Typen.
Ninjas quasi.
Quasi Ninjas. Einer von diesen Ninjas ist der zukünftige, also spätere südkoreanische Präsident gewesen.
Natürlich. Ja, ist doch klar. Wer sonst?
Und sie kommen mit Trucks vorgefahren, aber sie sind unbewaffnet.
Weil Moment, also ich zähle jetzt mittlerweile 140 Personen plus einen Panzer.
Und mehrere Trucks, die das alles transportieren. Mhm. Und die ganzen Südkoreaner steigen aus und die sind ja unbewaffnet. Die halten sich an die Regeln. Die kommen ja unbewaffnet dahin.
Ja, die sind aber auch Karate-Kid, das ist ja okay.
Und dann klappen die hinten die Trucks auf, weil die haben viele Trucks mitgenommen, weil es passen nicht alle 64 Leute in diese Trucks. Warum? Sie hatten Panzer, Abwehrgeschütze, M16er, Granatenwerfer dabei. Sie hatten stationäre Raketenwerfer dabei. Und einige haben sich angefangen, Antipersonenminen, diese Claymore-Dinger, an die Brust zu kleben und zu schreien, Nordkoreaner kommt, wir sind bereit.
Okay, also die gerade noch waren sie so edel, diese Jiu-Jitsu-Kämpfer da.
Taekwondo, bitte.
Entschuldigung, ich habe sie auch gerade schon Karate-Kids genannt, wir können das jetzt durchgehen. Also und die Krav Maga-Leute haben jetzt da quasi, die kommen da wahrscheinlich auch mit so Bademänteln, ja, oder wie das heißt, es hat ja alles so einen Namen und machen da dann irgendwie erstmal so Respektsverbeugungen, wie man das so macht in diesen Sportarten und holen dann den Raketenwerfer raus. So das erinnert mich ein bisschen an Indiana Jones 1, wo er den Schwertmeister da einfach erschießt.
Ja, das ist ein bisschen Overkill mit der Knarre gegen das Schwert, ne?
Ja, genau.
Das ist wie mit 100x Soldaten gegen einen Baum.
Ja, aber der Baum, also ein Schuss aus dem Raketenwerfer und der Baum wäre Geschichte. Ich sag's nur, man braucht sich den Aufwand mit den 16 Gärtnern gar nicht machen.
Ja, aber weißt du, es ist viel lustiger, wenn du diese Raketenwerfer dabei hast, die aber nicht nutzen musst.
Einfach vielleicht nur hätte der südkoreanische Präsident das auch mit einem Handkantenschlag lösen können.
Hätte er, aber er wurde ein bisschen abgelenkt, weil er hörte plötzlich Geräusche. So eine Art Motorengeräusch, aber irgendwie anders. Von einem irgendwie in der Luft.
Amphibienfahrzeug. Jetzt komme ich wieder ins Spiel.
Nee, noch nicht. Es kommen 20 Huey-Helikopter mit insgesamt 120 US-Marines.
Fortune Sun.
mit fucking Maschinengewehren, wahrscheinlich noch Miniguns an den Dingern dran. Sie werden von 7 Kampfhubschraubern eskortiert.
Ach so, das waren noch gar keine Kampfhubschrauber.
Nee, das waren
nur Transporthubschrauber.
Und dieses Geräusch, du hörst zwar die Hubschrauber, aber du hörst irgendwie noch so ein anderes Geräusch, ein bisschen lauter, ein bisschen weiter oben.
Es ist noch irgendwie ein AWACS-Flugzeug.
Nee, aber ein Dutzend B-52-Bomber, die nuklearfähig sind, fliegen in der Luft, drehen ihre Kreise in Formation. Aber du kannst ja natürlich einen Bomber und vor allem nicht ein Dutzend Bomber alleine losschicken.
Nee, da musst du natürlich auch noch, du brauchst auch noch ein Auftankflugzeug. Du brauchst noch eine Mission Control, die irgendwo rumfliegt. Du brauchst noch so eine Paladin-Maschine, die irgendwie noch so 80 Riesengeschosse dafür senden kann.
Ich bin mir sicher, die waren auch alle in der Luft. Neben den F-111er-Bombern, den F-4 Phantom 2 Schwadron und noch südkoreanische F-5er.
Ganzes Schwadron.
Man hat sicherheitshalber 10.000 US-Truppen in Südkorea mobilisiert und in Alarmbereitschaft versetzt.
10.000!
Und nochmal 12.000 nach Südkorea losgeschickt.
Ach du Scheiße, was hat sich Gerald Ford denn da gedacht?
Er hat sich gedacht, wie wär's, wenn wir die USS Midway, den Flugzeugträger, auch noch vor die Küste Nordkoreas setzen?
Eieieiei, er hat sich auch gedacht, fire with fire.
Ich sag mal so, ich glaube, Ford hatte nicht geplant, lange an der Macht zu bleiben. Und da hat er sich gedacht, ja komm, dann kann ich ja mal alle Karten spielen.
Ja, wenn ich schon keinen Krieg habe, den ich hier irgendwie, weil Vietnam war da ja auch schon, glaube ich, zu Ende. Wenn ich schon keinen Krieg habe, den ich irgendwie bestreiten kann, dann muss ich mir halt einen machen.
Ja, genau so ist es. Als das noch nicht genug wäre, du hast jetzt insgesamt, also in Bewegung gesetzt, 25.000 Truppen. Flugzeuge, Hubschrauber, Fußsoldaten, die Koreaner kamen ja auch mit ihrem ganzen Kram. Da hat man einfach auf den offiziellen Kanälen Richtung Nordkorea nur, ich weiß nicht, ob es gefunkt war oder Telegraph oder wie auch immer, ja. Wir sind jetzt hier, um die Arbeit, die unvollendet geblieben ist, friedlich zu beenden.
Das klingt sehr friedlich mit 25.000 Leuten. Ja, haben sie dann den Baum jetzt wenigstens gefällt?
Bevor es losging mit dem Baumfällen, kamen plötzlich Busse vorgefahren von der nordkoreanischen Seite und 150 Soldaten mit Maschinengewehren sind ausgestiegen. Und dann haben sie gemerkt, oh.
Wir sind weniger.
Wir sind weniger und allein der Panzer wird uns schon einfach wegschaufeln wahrscheinlich.
Wegschaufeln. Ja.
Denen blieb einfach nichts anderes übrig, als 3/4 Stunde dabei zuzuschauen, wie dieser Baum ganz langsam zurückgeschnitten wurde.
Tja, warum hat man den nicht einfach gefällt und auf die nordkoreanische Seite fallen lassen und dann guckt mal, was ihr damit macht?
Ja, aber das wär zu viel. Außerdem hat man sich gedacht, wir schneiden den zurück.
Zu gewaltvoll.
Wir schneiden den so weit zurück, dass da nur so ein Baumstumpf steht. Damit die immer schön gucken können, dass der Baum noch da ist. Damit die ihn immer sehen können. Damit die immer gucken können, ach scheiße, die Amis. Und die Koreaner natürlich, die Koreaner.
Ja, aber gut, dann musst du den ja auch nach irgendwie 30 Jahren dann aber auch wieder neu schneiden, ne? Weil dann, der wächst ja dann wieder.
Das Problem ist, und da kommen wir, glaube ich, fast schon zu Ende der Geschichte, der Baum, dadurch, dass er so hart zurückgeschnitten wurde, der hat es gesundheitlich nicht mehr lang gemacht.
Ach, aber
die ganze Geschichte quasi endet fast schon damit, dass die Nordkoreaner sich wieder zurückziehen, weil sie mit 150 Mann eh nicht viel machen können. Die Amis haben den Baum geschnitten, haben die 70 Flugzeuge zurückgeschickt und die 25.000 Soldaten. Und dann war die Sache gegessen.
Also den Baum gibt's dann gar nicht mehr.
Der Baum ist irgendwann mal verrottet und man hat eine Plakette, quasi ein Denkmal, ein Mahnmal hat man dahin gemacht. Natürlich in Gedanken an die verlorenen Soldaten. Man hat dann irgendwann mal sogar Reparationszahlungen erhalten von Nordkorea für diese Toten. Und Nordkorea hat sich quasi entschuldigt. Die haben gesagt, ja, wir sehen ein, das war vielleicht ein bisschen übertrieben von unseren Leuten. Wir wollen mit denen nichts zu tun haben, die da diese Leute ermordet haben. Ich weiß nicht, ob was mit Bulldog passiert ist.
Aber es sind alle zurückgekommen. Es ist keiner zurückgekommen, der da mitgenommen worden ist rüber.
Die sind relativ schnell in der Kriegsgefangenschaft gestorben.
Ah, okay, ja, das wundert mich gar nicht.
Wahrscheinlich schon auf dem Weg. Naja, und jedenfalls hat man später auch noch quasi daraus Schlüsse gezogen in der gemeinsamen Sicherheitszone und man hat aus einer gemeinsamen Sicherheitszone eine getrennte Sicherheitszone gemacht. Quasi die Leute sind jetzt bis heute durch so eine Art Mauergraben und wie du schon sagtest, mit diesen Minen und so einem Kram, also es ist im Endeffekt jetzt so eine Art unsichtbare Wand zwischen Nord- und Südkorea an dieser Stelle. Und ja.
Darf sich im Dunkeln auch nicht verlaufen, bis plötzlich irgendwo im Minenfeld.
Ich glaube, da gucken die Leute jetzt ein bisschen mehr. Da sind auch die Bäume jetzt ein bisschen zurückgestutzt, damit man ein bisschen besser gucken kann.
Da ist auch immer Rasen gemäht, für den Fall.
Auf dem Minenfeld. Ja, jedenfalls endet die Geschichte damit, dass man da so ein bisschen aufgeräumt hat und quasi die potenzielle Gefahr, dass solche Eskalationen zu einem potenziellen Dritten Weltkrieg führen könnten, ein bisschen zurückgefahren werden. Und du, der Baum, bist leider verstorben und jetzt, wie gesagt, wo du mal warst, gibt es eine Plakette, die daran erinnert, dass man sich nicht mit USA und Südkorea anlegen soll.
Mal bist du der Baum, mal bist du die Plakette. Eine ganz tolle Geschichte, vielen Dank dafür. Ist ja wirklich der Wahnsinn, was für einen riesigen logistischen Aufwand die betrieben haben, um einen scheiß Baum zu fällen. Hat das denn jetzt irgendeinen unmittelbaren militärischen Vorteil für Südkoreaner gebracht, dass sie da diesen Baum jetzt gefällt haben? Oder ist das so, wie man vermutet, ist eigentlich scheißegal?
Es ist eigentlich scheißegal. Also natürlich war das ein Sichtschutz für die Nordkoreaner in dem Moment. Den hat man weggemacht und man hat wahrscheinlich, wenn man jetzt im Wachposten gesessen hat, hat man rübergeguckt und sich kaputt gelacht. Natürlich schade, um die Leute gestorben sind. Ist immer so.
Ja.
Aber solche Opfer gibt es leider immer für ein großes Ganzes, ja, oder für ein kleines, weil der Baum ist ja jetzt kleiner und weg. Aber ja, sonst, es gab eigentlich gar keine Auswirkungen bis auf diese ganzen, bis auf die Trennung der Sicherheitszone so ein bisschen. Und es hat irgendwie niemanden gejuckt am Ende, dass USA plötzlich komplett ihr ganzes Militär in Gang und Bewegung gesetzt hat, einfach nur um Baum zu fällen. Also ich meine, ich glaube auch nicht, dass, oder ich habe mir die Dokumente nicht hundertprozentig durchgelesen, weil das echt irgendwie 124 Seiten sind oder sowas. Aber da kann man quasi nachlesen, wie sich das entwickelt hat, der ganze Sachstand. Ich glaube, man hätte auch anders reagieren können, aber ich finde das schon eine, also ein Overkill war es ja nicht, weil die ja dann nichts mehr gemacht haben, bis auf den Baumfällen.
Naja, aber sie haben schon, wie auf Deutsch würde man ja sagen, sie haben schon mit Kanonen auf Spatzen geschossen ein bisschen.
Das stimmt. Übrigens ist hier so ein Schuss gefallen. Irgendeiner hat so nach so einem Huey-Hubschrauber geschossen, aber dann hat er wahrscheinlich einen Nackenklatsche gekriegt, der nordkoreanische Soldat. Nach dem Motto, mach's nicht schlimmer, als es ist.
Oder ein Ohrschnipser.
Ja, jedenfalls, das war die Geschichte von der Operation Paul Bunyan. Mir wurde die schon mal, also ich habe die schon vor Jahren irgendwann mal gelesen und ich dachte, das wäre so ein Shitpost auf Reddit. Der war es nicht. Und sie wurde mir, glaube ich, auch von 2 oder 3 unserer Hörer und Hörerinnen schon mal zugeschickt, weil es einfach so eine verrückte Geschichte ist. Deswegen wollte ich sie unbedingt dieses Jahr mal machen. Und ja, ich hoffe, es hat geknallt.
Also, liebe Spieleentwickler und Brettspielfanatiker, wir haben da was für euch. Fell den Baum. Das ist so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen wie Krokodok.
Ja, nur du wirfst halt mit Flugzeugen und Hubschraubern und Koreanern mit Minen an die Brust geklebt.
Aber ich finde, das ist voll gut für so ein Spiel. Du kannst dich dann entscheiden, nehme ich den Hubschrauber oder nehme ich, oder ein Hubschrauber kostet dann 3 Gärtner und so. Und dann kannst du gucken, wie du das am besten machst. Und dann musst du versuchen, je mehr Gärtner du hast, desto schneller geht's. Aber du musst die Gärtner auch verteidigen mit deinen, mit deinen Bademantelkünstlern. Wie heißen die noch? Special Forces?
Special Beret Forces, ja, irgendwie sowas, ja.
Und dann der andere ist Nordkorea und muss versuchen, mit seinem Lastwagen möglichst schnell dahin zu kommen. Oder mit seinem Amphibienfahrzeug.
Aber welche Fahrzeuge, welche Ressourcen benutzt der Nordkoreaner denn?
Heilige Kim-Magie.
Oh, ja, das ist quasi Mana. Wie so ein Mana, genau. Das ist die Kim-Mana.
Kim-Mana. Das ist nicht zu verwechseln mit Kimono.
Das haben wir, glaube ich, alle asiatischen Stereotypen
wir haben wirklich abgearbeitet. Es tut mir furchtbar leid. Wir haben wirklich alles durch.
Ist nicht vorgekommen.
Was ist nicht vorgekommen?
Kung-Fu.
Kung-Fu ist nicht vorgekommen, das stimmt. Aber den hätten wir auch noch auspacken können bei den Special Forces.
Ja, das stimmt.
Im Prinzip.
Das
stimmt. Ja, fantastisch. Dankeschön für die Geschichte. Wir entschuldigen uns für die übermäßige Verwendung aller möglichen Stereotype und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's auch endlich wieder gegen Wessis.
Gegen Wessis? Ich bin gespannt. Passt auf eure Bäume auf. Passt auf eure Äxte auf und vor allem auf die Gärtner, weil die Gärtner...
Der Mörder ist immer der Gärtner.
So ist es.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.